Mein Name ist Volker Grun, ich begrüße euch und Sie zum IT-Tacheles-Podcast der Adesso SE. Heute befinden wir uns in der Variante Buchbesprechung. Und Buchbesprechung bedeutet in aller Regel, dass der Ralf Österreich und ich über Bücher sprechen. Ralf, stellst du dich trotzdem nochmal vor? Vielleicht haben nicht alle Buchbesprechungen gehört.
Sehr gerne. Mein Name ist Ralf Österreich, bin Vorstand für die IT und die Betriebsorganisation bei der Süddeutschen Versicherungsgruppe und freue mich, mit dir über ein weiteres Buch zu sprechen, Volker. Vielen Dank.
Ja, das freut mich auch. Wir sprechen heute über Agile, The Good, The Hype and The Ugly von Bertrand Meillet. Ich ordne das kurz ein, weil es eben auch so ein Software-Engineering-Forscher ist. Ich glaube, Bertrand hat als allererster über objektorientierte Datenbanken veröffentlicht und auch eine zur Produktreife geführt und ist danach als, naja, schon auch streitlustiger Geist in der Software-Engineering-Community bekannt und äußert sich zu allen Software-Engineering-Themen, insbesondere zu den Software-prozessualen Themen. Und mit dem Buch hier, über das wir heute sprechen, würde ich mal sagen, ist ihm dann irgendwann der Kragen geplatzt. Das ist von 2014, also auch nicht mehr ganz neu. Wir hatten ihn zu Gast bei unserer Essence of Software Engineering, als wir 20 Jahre Adesso gefeiert haben. Da hat er auch einen Vortrag gehalten. Nur am Rande, da war auch der Einzige, der sich überhaupt nicht darauf einließ, sich an so einen Timeslot zu halten, solange er nicht all seine Kritik an allen Anwesenden losgeworden ist. Aber trotzdem ganz lieber Kerl, das hört sich jetzt nicht so an, weil man kriegt ihn immer wieder eingefangen auf eine Sachebene. Und hier ist mir der Kragen geplatzt, da war ich vorhin stehen geblieben, weil er mal mit den ganzen Agilisten abrechnet. Und zwar insbesondere mit denen, von denen er denkt, die wären ein bisschen stark ideologisch. Also ein großer Teil des Buches ist aus meiner Sicht da auch ganz interessant und gut zu lesen, weil er über die Wissenschaftlichkeit referiert und über die Frage, dass man eben nicht mit Anekdoten Thesen belegen kann. Also all das, was so die wissenschaftliche Verankerung ausmacht, ohne da in griechische Buchstaben auszuarten, muss man ja auch mal sagen. Wie hast du es da empfunden?
Na, es ist ja erstmal wirklich ein Risiko, sich damit zu beschäftigen, was an Agilität schlecht ist. Also ugly an agile. Denn weiß nicht, wie dir das geht, aber das ist ja so ein grundsätzlich positiv besetzter Begriff. Und jetzt zu behaupten, man wäre nicht agil unterwegs oder man zweifelt an, dass in Agilität etwas drinsteckt, was nicht gut ist, das ist ja schon auf einer Management-Ebene echt riskant. Ja? Weil es ist natürlich die viel leichtere Position zu sagen, ja, nee, wir machen jetzt alles agil, Wasserfall war doof und deshalb müssen wir jetzt alle agil werden. Allein eine andere Position zu vertreten, fand ich extrem hilfreich. Und er macht es ja auch wissenschaftlich, ja auch sehr, sehr gut, dass ein Software-Engineer, Wissenschaftler, Naturwissenschaftler sich soziologisch auch ein bisschen die Themen auseinandernimmt und dann halt beispielsweise sagt, dass Beweis durch Anekdote kein zulässiger Beweis ist und sehr gründlich die verschiedenen Rollen, die verschiedenen Praktiken und die verschiedenen Prinzipien des Agilen mal systematisch auseinandernimmt und unterteilt in das, was wirklich ugly ist, was hässlich ist. Und die Sachen, die dann auch wirklich nutzbringend sind und die Sachen, die gehypt sind. Also ich finde es sehr, sehr hilfreich und muss immer im Kopf haben, um das dann auch im Management entsprechend unterzubringen oder zu verkaufen, muss man wirklich aufpassen.
Ja, ich finde, er sagt das an irgendeiner Stelle ganz schön. In dem Moment, wo man dann wieder Worte gibt gegen das Agile im Großen und Ganzen, ist man ja sofort als alter weißer Mann insbesondere Mitglied der Command-and-Control-Gang, die eben nicht von ihrem Mikrokontrollwahn abrücken wollen und einfach der schönen neuen Welt der Softwareentwicklung nicht den Raum bietet, den sie halt dringend erfordert. Und das ist ja auch so die Lesart hier und da. Ne?
Absolut, das ist sowas Ähnliches wie, ich arbeite jetzt nicht mehr konstruktiv. Ne?
Genau.
Das ist so, dann bist du direkt in der Schublade der Verteidigung. Und was noch, finde ich, sehr gut rauskommt, ist schon die Komplexität. Also es ist ja nicht nur, ich gucke mal ein 5-Minuten-Video über Spotify und danach kann ich agil arbeiten und ich lese vielleicht maximal noch das agile Manifest, sondern er nimmt es ja wirklich über die Prinzipien, die Rollen und so weiter, die Praktiken einzeln auseinander und begründet es im Einzelfall. Und wir gehen ja gleich in so ein paar Beispiele auch rein. Das finde ich schon auch sehr, sehr hilfreich, das mal komprimiert wieder zu lesen und zu verstehen, weil es steckt halt eine ganze Menge mehr dahinter, als ich mache jetzt nicht Wasserfall.
Ja, was mir gut gefallen hat, ist so eine Demystifizierung des Scrum Masters. Jetzt nur so stellvertretend für so andere Zeremonienmeisterrollen. Da, ich finde wirklich wunderbar argumentiert, glaubt ihr denn wirklich, ihr macht eure Software besser, indem ihr jetzt irgendjemanden da hinstellt, der weiß, wie man das Scrum-Protokoll befolgt? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Habt ihr ordentlich drüber nachgedacht, ob es da einen Zusammenhang geben könnte überhaupt nur? Das fand ich, ja, soll auch jeder, der da allzu enthusiastisch ist, vielleicht mal reingucken. Aber wir schauen mal, ob The Ugly, The Hype und so gut, oder? Das fasst am Ende so ganz gut zusammen und ich finde, es ist tatsächlich eine gute Zusammenfassung, weil die Dinge, die da vorher stehen, eigentlich ganz gut da reinfinden. Sollen wir mit The Bad and The Ugly anfangen?
Unbedingt. Denkst du dann auch eigentlich immer an den Film The Good, The Bad and The Ugly?
Nee, bin ich so ein Filmmensch.
Gibt einen Italo-Western der muss aus den 80ern gewesen sein, so im Leone-Stil. Okay. The Good, The Bad and The Ugly.
Jetzt muss ich mir Bertrand auf dem Pferd vorstellen. Na gut, egal. Fangen wir mal an. Missachtung von Upfront-Tasks soll es ja wohl heißen. Und in der Kategorie The Bad and The Ugly, das, was man so tut, bevor man mit dem Projekt anfängt, die Upfront-Activities werden gering geschätzt im Agilen. Das ufert er hier aus und redet über Requirements-Analyse und Entwurf, weil die eben gar nicht so richtig stattfinden im Agilen.
Ja, das ist ja eine ganz spannende Aussage, die er da macht, dass er sagt, User Stories als Basis für Requirements sind untauglich. Und das stößt er jetzt erstmal auf Widerstand, so erstmal intuitiven Widerstand, nachdem wir jetzt alle gemerkt haben, okay, wir schreiben jetzt nicht mehr ein Jahr lang Fachkonzepte und dann ein Jahr Fach, sondern wir machen das jetzt mal richtig auf Basis von User Stories. Und er sagt halt, naja, User Stories sind ein wichtiger Bestandteil, aber niemals ausreichend, um eine funktionsfähige Software zu erstellen, weil sie immer nur am Einzelfall eine bestimmte Interaktion mit der Software beschreiben, die dann ein Entwickler nachbaut, aber nicht, wie das Software-System an sich funktionieren soll. Das heißt, die Summe der User Stories ist nicht das Software-System. Und wenn jetzt einer anfängt, das einzeln zu machen, dann reicht das nicht aus. Und deshalb ist es für ihn kein Ersatz, um wirklich systematisch alle Anforderungen zu beschreiben.
Und das haben Pamela Safe und Michael Jackson schon vor 40 Jahren gesagt, dass es zwei verschiedene Arten von Anforderungen gibt. Einmal diejenigen, die von außen beobachtbar die Funktionalität ausmachen und dann eher die Maschinenorientierten, die auf die Wirkungsweise des Systems zu sprechen kommen. Kann man gar nicht ablehnen. Das muss so sein, finde ich, ist auch fast eine Invariante. Was mir in der Kategorie noch gut gefiel, also immer noch ugly, der Widerspruch und die Ablehnung von traditionellen Managementaufgaben. Und da sagt er vorher was zu den Rollen, das fand ich auch wunderbar formuliert. Also vieles von dem, was da als Beschreibung der Managementaufgaben beschrieben ist, ist negativ beschrieben, was man eben nicht tut als Manager im Agilen. Aufgaben zuordnen, entscheiden, welche Funktionen zu implementieren sind, die Arbeit der Teammitglieder anzuleiten, nach Statusreports fragen. Und da schreibt er dann drunter, Henry Ford and Steve Jobs need not apply. So ein bisschen spöttisch ist es, aber trotzdem gut, ne?
Ja, oder? Das macht es aber nicht falsch, ne? Ja. Genau. Also er sagt ja auch, das Bild des Managers als inkompetenten Kontrollfreak ist eine Karikatur. Mhm. Also das hat seinen Sinn. Und man kommt darüber nicht hinweg. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das nirgendwo funktioniert. Und sicherlich, wenn ich ein Startup gründe mit Menschen, die hoch motiviert sind und so weiter, dann mag das auch in einer anderen Kultur anders sein. Aber in Anführungszeichen normale oder erwachsene Unternehmen, ich glaube, da braucht es diese Rolle und da kommt man auch nicht drum herum und sich darauf zu verlassen, dass das alles selbst organisiert irgendwo funktioniert, ohne die klassische Managerrolle, gehört in die Kategorie ugly.
Ja. Möchtest du noch was von dem Ugly aussuchen? Sonst ich hätte nur einen, aber das kannst auch du auch gerne.
Ja, wenn er da in die Tiefe geht, was für mich spannend war, weil ich mich auch nie intensiv damit beschäftigt habe, ist die Idee rund um Extreme Programming mit dem Embedded Customer mit dabei,
perfekt,
dass das nicht funktioniert oder das einfach nicht vernünftig funktioniert. Mir war das nie so klar. Ich habe mich aber auch nie intensiv mit so einem XP-Umfeld beschäftigt. Fand ich aber interessant zu wissen, okay, das ist jetzt eine Ecke, da brauche ich mich auch nie weiter mit zu beschäftigen.
Man embeddet einfach keine Kunden in Projekte, weil dann hast du entweder die drin, die mit Programmieren helfen, das kann mal nützlich sein, aber im Sinne von kurze Entscheidungswege und Hilfe bei der unmittelbaren Priorisierung klappt es halt allein deshalb nicht, weil das in der Regel dann halt nicht die in den Unternehmen wirkenden Hierarchen sind, die am Entscheidungsbefugnisse haben. Und dann kommt der Lip-Service halt da rein, ja, das Entsendeunternehmen sagt, klar, der oder diejenige können alles entscheiden, was zu entscheiden ist, solange das auch der Meinung des höheren Managements entspricht. Und schon ist mit der Customer-Einbettung vorbei. Noch ganz gut finde ich die Geringschätzung von Dokumenten. Das soll jetzt auch gar nicht heißen, wir schreiben wieder 500 Seiten Spezifikation. Da wissen wir ja alle, da können wir auch direkt den Drucker an Schredder anschließen, weil die keiner liest. Aber an manchen Stellen braucht man es halt schon. Und auch bei vielen, moderat agilen oder gezähmt agilen Ansätzen ist ja der Tenor, da wo es jetzt ein bisschen schwieriger wird, also wirklich schwierig wird und Präzision erfordert, Sicherheitsfeatures sind leicht sowas, vielleicht jetzt nicht die Oberflächengestaltung im Einzelnen, da muss man dann doch mal eine Seite Text spendieren. Auch wenn man vorher sagt, Text ist ja böse und wir wollen nur Code haben. An schwierigen und Präzision erfordernden Stellen braucht man halt doch mal Text. Und das von vornherein gering zu schätzen, fällt halt schwer. Ich weiß aber auch, was die agilen Manifestos jetzt sagen würden. Die würden sagen, im Manifest steht ja nur, wir schätzen Code höher ein als Text und wir lehnen es nicht grundsätzlich ab. Damit ist aber auch sowieso alles relativiert. Ja. Also, und er sagt halt, es wird zu gering geschätzt. Und das passt auch zu dem, was ich so empfinde.
Eins fehlt mir hier noch, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen arrogant ist, hier was ergänzen zu wollen. Aber was mir fehlt, ist der Missbrauch des Wortes agil. Denn was meine ich damit? Unter der Überschrift kann man ja quasi jedes Verhalten rechtfertigen, indem man sagt, ja, das ist jetzt aber agil. Zum Beispiel keine Planungen zu machen oder sich nicht genau festzulegen, was denn eigentlich das Endergebnis sein soll. Immer mit der Begründung, wir arbeiten ja agil und wir gucken dann, was bei rauskommt. Und das sehe ich insbesondere, wenn man so aus einer Management-Sicht da drauf schaut, als ein echtes Risiko, was ja gar nicht im Kern drinsteckt. Also ich glaube, auch im Kern ist agile Arbeit sehr, sehr klar, wenn nicht sogar klarer als die klassische Arbeit und sehr klar, was bei rauskommen soll. Aber in der Praxis angewandt erlebe ich zu häufig, dass es Unklarheit gibt bezüglich der Ergebnisse, bezüglich der Aufwände, die da reinfließen und so weiter. Das wird zu häufig noch als Entschuldigung gebracht.
Ja, finde ich auch. So, gucken wir auf die Hyped, oder? Sollen wir noch? Ich nehme mal die Hyped, oder?
Machen wir Hyped.
Ja. Hyped sollen ja diejenigen sein, bei denen noch unklar ist, ob sie wirklich einen Nutzen haben oder nicht. Bertrand ist aber für unwahrscheinlich hält, dass sie nur wirklich maßgeblich sind für die Produktivität von Softwareprozessen und für die Qualität von Softwareprodukten, die aber eben aufgrund von Namen oder netten Metaphern eine gewisse Publikumswirksamkeit erzielt haben. Da haben wir zunächst mal das Pair-Programming. Das versteht jeder, oder? Zwei Leute sitzen an der Tastatur, da spart man einfach. Also Pair-Programming im Sinne der Qualitätsverbesserung ist irgendwie offensichtlich und war zumindest als Extreme-Programming noch der Vorreiter war, ja, unglaublich hyped. Ist es aber auch nicht mehr, oder? Habt ihr mal gemacht? Ihr habt das nicht gemacht, oder?
Nee, wir haben das nicht gemacht. Ich wüsste auch gar nicht, selbst wenn ich wüsste, dass es gut funktioniert, wüsste ich gar nicht, wie ich es implementieren wollen würde, weil es erstmal dazu führt, dass ich ungefähr doppelt so viele Menschen brauche. Also ich finde es unheimlich schwierig.
Nein, also meine Erfahrung damit ist, das fängt mal als so ein Sozialexperiment an. Und je nachdem, wie die Pärchen sich dann finden, haben die auch mal eine Weile Spaß, so einzelne Tage. Und die finden dann aber genau, und ich kann das gut nachvollziehen aus Sicht der Betroffenen, die finden dann die Argumente, um zu sagen, ja, aber nicht 8 Stunden am Tag. Ja. Wir können nicht 8 Stunden zusammen an der Tastatur sitzen, weil das so kognitiv einfach unglaublich anstrengend ist und jeder mal so eine Idle-Time zwischendurch braucht und die sind natürlich nicht synchron. Also degeneriert das Ganze dann ganz leicht so, wir machen das mal hier und da, dass wir gemeinsam mal Code gucken. Und da hat Bertrand Meyer wieder recht, das gibt's immer schon, das heißt bloß Inspections.
Ja.
Wo man dann gemeinsam auf den Code guckt und gerne sogar noch mit Vorlesen dabei und Zeile für Zeile. Alles fein, aber eben nicht, wir sitzen dauerhaft an einer Tastatur. Das, glaube ich, hat sich, nach meiner Kenntnis, genau nirgendwo durchgesetzt. Nicht mal in akademischen Ausnahmesituationen.
Oder künftig machen es Large Language Models, die vielleicht diesen Teil mit übernehmen und zumindest den nicht-domänenspezifischen Teil sich anschauen können. Ich meine, das können sie ja heute schon wie Copilot, wenn Klammern fehlen oder Ähnliches, die ergänzen. Aber wenn das noch weitergeht, kann ich mir schon vorstellen, dass man so einen Pair-Programmer im Hintergrund hat, der auf ganz wesentliche Teile mit drauf achtet.
Ja, guter Punkt, finde ich auch. Dann hat er unter Hype noch Working at a Sustainable Pace. Also die Leute sollen sich nicht verausgaben, sondern ihre Work-Life-Balance im Auge behalten und nicht dauerhaft Wochenendarbeit und 12 Stunden am Tag arbeiten müssen. Das besticht ja auch dadurch, dass man irgendwie kaum eine Gegenposition annehmen kann, oder? Working at a Unsustainable Pace wird ja keiner ernsthaft fordern. Aber er sagt halt, ist gehypt, ist aber wahrscheinlich unerheblich, weil es die Ausnahmesituation gibt, wo man eh davon abweicht und weil es im Großen und Ganzen für den meisten Teil des Projekts von natürlich und alleine kommt.
Und ich habe es auch so verstanden, dass es noch eine andere sozusagen dunkle Seite hat, dass wenn man weiß, ich muss alle 14 Tage jetzt abliefern, dass das zu einem nicht gesunden Stress in den Teams führt, weil bevor die jetzt den Sprint nicht erfolgreich abschließen mit dem Produkt, werden sie im Zweifelsfall noch die Nacht durcharbeiten. Und wenn das permanent ein Dauerzustand ist, das liegt jetzt fairerweise auch nicht an der Methodik, sondern dann eher wieder an der Steuerung, aber ist auch nicht gesund.
Ja, stimmt, die stehen im Widerspruch, ne? Die kurzen Delivery-Zyklen und working at a sustainable pace.
Passt vielleicht auch gut zusammen mit dem Punkt Self-Organizing Team. Man sagt, auch das ist etwas hyped, dass nur nach seiner Aussage wenige Teams so kompetent und erfahren genug sind, um sich selbst zu managen. Und also wie sein Beispiel hier, das Orchester, das ohne Dirigent arbeitet, sowas gibt's, aber ist eine Ausnahme. Und die meisten sind eben anders. Die meisten brauchen Lösungen aus der Organisation und Unterstützung dabei in der Organisation.
Ich finde auch noch den Hype um Collective Code Ownership bemerkenswert. Das ist so ein typisches Ding, finde ich, wo alle sagen, ja, das wäre doch toll, wenn das ging. Jeder kann jeden Code weiterverarbeiten, auschecken und ich bin nicht davon abhängig, dass der Autor, die Autorin nicht im Urlaub oder sonst wie unverfügbar ist. Also es wäre ganz toll, wenn das so wäre, aber schade, es ist halt einfach gar nicht so, weil es kann nicht jeder mit jedem Code umgehen. Also muss ich mich dann doch irgendwie vorsehen, zumindest bei der Frage, wenn es ums Wiedereinchecken in einen dauerhaften Bildprozess geht. Und deshalb ist das so ein Hype, von dem Bertrand sagt, trägt aber nicht maßgeblich dazu bei, die Produktivität zu verbessern.
Was sind denn deine Erfahrungen mit dem Punkt crossfunktionale Teams? Das finde ich ja ganz, ganz spannender Punkt, dass er sagt, das ist auch ein Overhype-Thema. Neben dem generellen Rat, dass man verschiedene Methodenkenntnisse zusammen haben sollte. Aber er ist ja da schon sehr, sehr kritisch, dass das wirklich Wert am Ende erzeugt. Und das geht ja ein bisschen gegen so diese Strömung Spotify-Modell, alles organisiert in eigenverantwortlichen, crossfunktionalen Teams, in denen alle Kompetenzen drinstehen. Also ich bin unentschieden, was das Thema angeht.
Ich finde es auf der Ebene auch schwierig, weil wenn so Kompetenzen fast schon Commodity-Kompetenzen werden, dann finde ich, ist man gut damit bedient, die auch direkt in Teams zu integrieren. Da hast du genug davon und dann können die auch in Teams mitmachen. Da sind die auch reif genug, die Lösungselemente, die Muster sind reif genug, dass die einigermaßen gleichartig angewendet werden. Und wenn es wirklich eine Spezialexpertise ist, Concurrency, Security, irgendwas anderes, was gerade mal spezial ist und die Kompetenz insgesamt knapp ist, dann finde ich, darf man sie nicht in die Teams integrieren, weil dann Dinge mehrfach erfunden werden und dann auch Leute in die Rolle gedrängt werden, die einfach noch nicht Erfahrung und Kompetenz haben, das auch tatsächlich zu tun. Deshalb ist es leicht gefordert zu sagen, cross-functional overall, one size fits all, ist aber, glaube ich, einfach falsch, sondern es gilt nur für das, was in ausreichender Kompetenz beschaffbar, verfügbar, dauerhaft beschäftigbar ist. Und dann ist die Welt so, wie sie vorher halt auch ist. So hat man es, glaube ich, vorher auch schon getan.
Ja. Und wahrscheinlich auch abhängig vom Reifegrad der Anwendungslandschaft. Wenn ich die komplett auf unabhängige Systembestandteile, API-driven, automatisiert verwertbar habe, habe ich eine andere Ausgangssituation, als wenn ich das nicht habe, was ja wahrscheinlich eher die Regel ist.
Was in der
Regel,
genau, glaube ich auch. So, aber er ist ja fair, nach dem ganzen spöttischen Betrachten von den Hässlichkeiten und Gehypten, kommt da auch auf das Gute und da stehen ja schon auch viele Punkte drin, muss man einfach sagen. Ja? Und er geht ja sogar über, dass er auch noch das Brillante nennt. Aber bleiben wir noch kurz bei den Guten. Mein Lieblingsgut ist Short Daily Meetings.
Dachte ich mir.
Das ist in dir, oder?
Ja, genau. Ja, ja, das ist so gut, dass er an einer Stelle sagt, er ärgert sich, dass er nicht selber drauf gekommen ist. Also das Thema, ein kurzes Daily zu haben mit drei Fragen, so was habe ich gestern erreicht, was mache ich heute und wo brauche ich Unterstützung, kurz, prägnant, sagt er, ist einfach gut und sollte man übernehmen, kann man, glaube ich, auch über die Softwareentwicklung hinaus übernehmen. Gute Praxis.
Ja, erlebe ich auch nicht anders. Wenn man es in der Softwareentwicklung mal angefangen hat, dann gibt es ganz, ganz häufig so zusätzliche Anwendungsfälle. Ich war mal einer Versicherung, da haben die Aktuare sich dann täglich getroffen. Und für Aktuare ist das mit dem Treffen ja meistens eine hohe Hürde. Ja? Und dann noch untereinander mit Menschen. Also das war, und das täglich, war hilfreich. Ja? Also die haben es wirklich als hilfreich empfunden. Nicht nur so von außen aufgedrückt, sondern die haben das nach einer kurzen Anlaufzeit auch selber als nützlich empfunden. Absolut übernehmbar.
Ich lade dich gerne mal ein in unsere Aktuars-Community. Die reden gerne mit Menschen. Von.
Echt? Ganz mal aber mit mir nicht bestimmt,
doch.
Oder? Meinst du mit mir?
Doch. Okay. Was ich auch schön finde, und er hat das in dem Buch immer mal wieder, ist die Anleihung an Lean.
Ja.
Weil er auch sagt, dass das Thema was ist Waste? Also Waste im Sinne von Lean, sprich Überflüssiges, was man weglassen kann, sich darauf zu konzentrieren, auch im Bereich der Softwareentwicklung, also zu identifizieren, wo mache ich Themen, wo mache ich Dinge, die einfach keinen Wertbeitrag haben zum Endergebnis. Das finde ich klasse und finde ich auch gut, dass er das immer wieder durchzieht, mit einem Lean-Blick auf die Organisation zu schauen, also Lean im Sinne von Lean-Management draufzuschauen, was funktioniert, wo erzeuge ich Waste, was kann ich weglassen, begegnet mir auch permanent, wenn ich durchs Unternehmen gehe und also oft finde ich ein sehr nützlicher Blick darauf, insbesondere auch dann fürs Thema Software Development.
Ja, finde ich auch. Und was ich auch noch nützlich finde, ist the Closed Window Rule oder Frozen Context, dass man hier sogar in der Kategorie brillant, nicht nur gut, dass keiner im Sinne von einfach keiner, unabhängig von Status und Managementposition, in so einer Sprintphase kurz vor Schluss oder überhaupt während einer solchen Phase noch zusätzliche Features ergänzen darf, die auch noch unbedingt mal mitentwickelt werden müssen. Und ich finde, das kann man sogar durchhalten. Da ist so ein Zeremonienmaster vielleicht sogar tatsächlich nützlich. Der sagt, ey, ist egal, du bist Vorstand, aber wir bauen ja gerade Software, jetzt geh die nächsten 2 Wochen mal weg. Hilft natürlich auch deshalb nur, weil es eben kurze Zyklen sind. Ob jetzt 2 oder 4 Wochen ist ja Schnuppe. Aber über so einen Zeitraum kann man jemanden ja vielleicht vertrösten oder eben womöglich sogar erklären, dass das jetzt keine gute Idee ist, da noch extra Last drauf zu tun. Das finde ich ist tatsächlich für die ruhige Entwicklung und für eine ordentliche Architektur, die dabei rauskommen soll, ganz wesentliches Element.
Total. Da hast du 2 andere gleich mit rein verpackt, nämlich das Thema Short Iterations, also eher kurze Entwicklungszyklen im Sinne von wenigen Wochen zu machen und das Thema Product Owner, also einen, der wirklich verantwortlich ist für das, was der Kunde will und der auch die Power hat, dort Entscheidungen zu treffen und verantwortlich ist im Sinne des Endproduktes. Sehr schön.
Sehr schön, oder? Und empfehlen wir es denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, das Buch zu lesen?
Also ich würde es aus einem Aspekt heraus empfehlen. Es ist eine gute Kombination. Es ist nicht nur eine kritische Auseinandersetzung mit Good, Hype and Ugly. Es erklärt auch nochmal sehr komprimiert, was Agilität eigentlich ist. Also was sind die Praktiken, was sind die Rollen und so weiter. Und in dem Sinn finde ich, ist es auch eine gute Management-Zusammenfassung, nochmal wirklich zu verstehen, was hinter diesem Überbegriff steht.
Also ja. Also ja, ja, ich tue es auch. Finde ich auch. Und es war auch noch schön zu lesen, unterhaltsam irgendwie. Also dann empfehlen wir es.
Dann empfehlen wir es.
Und deshalb steht es ja auch auf unserer Landingpage zum IT-Tacheles www.adesso.de/podcast. Ralf, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war wie immer eine Freude, mit dir über Bücher zu sprechen.
Danke, Volker, ebenso.